Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 144. Euch zu sieben wie den Weizen. Heute hören wir eine kurze Stelle aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Da spricht Jesus zu Simon Petrus Folgendes. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ja, die Stelle ist eigentlich recht bekannt. Es geht darum, dass nach der Gefangennahme von Jesus Petrus ihm gefolgt ist, um zu sehen, was mit ihm geschieht. Und er wird dann an einem Feuer im Vorhof dann gefragt, gehörst du nicht auch dazu? Und zwar dreimal von verschiedenen. Und er beginnt immer heftiger, das abzustreiten und zu sagen, ich kenne den nicht, den Mann. Das wäre vielleicht nicht so das Allerschlimmste, wenn er zuvor nicht eigentlich, ja, sagen wir mal, ein ziemliches Großmaul gewesen wäre. Jedenfalls ein sehr selbstbewusster Jünger. Er war immer der Sprecher. Das war immer einer, der als erster voranpreschte und sagte, das ist doch ganz klar, worum es geht und ich bin derjenige, der hier für diesen meinen Herrn einsteht. Also genau das ist jetzt hier in der Situation quasi aufeinandergekracht, aber Jesus hat es zuvor ihm prophezeit und hat ihm sogar prophezeit, dass er nicht nur gesiebt wird, wie es so schön heißt, sondern dass er sogar wieder umkehren wird, was auch später passiert ist. Aber seltsam ist doch, dass jetzt hier so ein Konflikt entsteht, der für uns doch jetzt gar nicht so schlimm uns vorkommt. Ja, wenn wir mal in einer extremen Situation mal uns nicht zu jemandem bekennen und uns versuchen, da herauszuwinden. Was ist denn daran so schlimm? Ja, das Schlimme war für Petrus, dass er absolut davon überzeugt war, dass er zu seinem Herrn steht, dass er so zu ihm steht, dass er bereit ist, mit ihm ins Gefängnis zu gehen und sich auch zum Tode verurteilen zu lassen. Da stellt sich für uns doch die Frage, wie ist das denn eigentlich mit unserer Motivation? Wenn wir zu etwas stehen, wenn wir von etwas überzeugt sind, wo ist denn da die Grundlage unserer Überzeugtheit? Dass wir sagen, ja, da sind wir bereit, alles für zu tun, alles nehmen wir dafür in Kauf. Meistens ist das doch, dass wir das Gefühl haben, dass wir hier etwas verkörpern wollen, was uns und unserer Überzeugung entspricht. Ja, worauf bezieht sich das? Das bezieht sich auf unser Selbstbild. Wir wollen so erscheinen, wie wir sein wollen. Wir halten es jetzt vielleicht für schwer, aber dennoch für machbar und sind bereit, tatsächlich das alles zu tun, verkünden das auch, vor allen Dingen vor uns selbst. Aber wir machen es aufgrund dessen, weil wir dieses Bild erzeugen wollen, weil uns das wichtig ist. Wir wollen anerkannt sein in dem, dass wir davon überzeugt sind. Man kann sagen, die sogenannte Ehre spielt da eine Rolle. Wir haben ein Selbstwertgefühl und dieses Selbstwertgefühl sagt uns, du bist nur etwas wert, wenn du es so und so machst und für deine Überzeugung eintrittst. Aber dieser Wert, woher kommt der? Der kommt aus uns selbst. Und wozu dient er? Er dient uns selbst. Wir würden uns schämen, wenn es anders wäre. Und zwar so schämen, weil wir dann eben nicht dieses Bild erzeugen können. Weil wir diese Ehre, die uns so ein so wichtiges Anliegen ist, weil wir diese Ehre dann verlieren. Und Scham ist eins der größten Gefühle, die es gibt. Und Petrus hat sich bis in den Abgrund hinein geschämt, als das deutlich wurde, als es offenbar wurde, dass er eigentlich gar nicht dazu stehen konnte. Es bleibt aber die Frage, ist das nicht dennoch gut, wenn wir einen hohen Ethos, gute Werte in uns tragen, die wir verkörpern wollen? Ist das nicht gut, dass wir zum Beispiel anständige Menschen sein wollen? Wahrhaftige Menschen, eben gute Menschen, in irgendeiner Weise gute Menschen. Ist das gut? Ist es überhaupt gut, wenn wir ein bestimmtes Bild verkörpern wollen, wenn wir uns so in Erscheinung setzen, wie es uns ganz besonders vorteilhaft erscheint? Oder ist das nicht etwas, was in sich schon den Keim von etwas trägt, wo wir auch durchaus nicht nur uns selbst, sondern auch anderen zu Schaden gewillt sind, nur um unserer Ehre willen? Dass wir um der guten Dinge willen tatsächlich auch bei Bedarf skrupellos zu werden bereit sind? Es ist die Wurzel unserer Motivation, aus der heraus wir gut oder anständig sein wollen. Das ist das eigentliche Problem. Denn das Anständige, das ist nicht der Wert. Das ist nicht diese Form von guter Erscheinung. Es ist nicht das, was man anerkennt. Anständigkeit kommt aus einer ganz anderen Quelle. Nämlich aus der Liebe. Und Liebe sieht völlig anders aus. Wenn ich aus Liebe heraus etwas tue, dann bin nicht ich selbst mir wichtig. Es kommt nicht darauf an, was andere von mir denken, was sie von mir halten, ob ich gut dastehe, ob ich dann in dem Falle eine bestimmte Wirkung erziele. Sondern es geht nur darum, dass ich für denjenigen, den ich liebe, etwas tue. Und dass ich bereit bin, dafür tatsächlich auch das, auf das zu verzichten, was mir gegenüber vorteilhaft wäre. Wir stehen immer wieder vor dem Konflikt, dass wir entweder für andere oder für uns selbst etwas tun. Und wenn das in irgendeiner Weise sich beißt, dann legen wir das auf die Waage. Nützt es mir, wenn ich für den anderen etwas tue? Tut es meinem Selbstbild gut? Ist der Betreffende mir dann gewogen? Ist er mir dann verpflichtet? Ich berechne also das, was ich tue, dahingehend, ob es nicht günstiger wäre, jetzt hier mal drauf zu verzichten, weil das wirklich mich sonst hart ankommen würde. Und es gibt irgendwo immer eine Grenze. Denn immer wenn ich letztendlich das, was ich auch für andere tue, letztendlich für mich tue, dann heißt das, irgendwann reißt der Faden dieser Motivation. Und dann sage ich, nein, hier reicht's. Jetzt geht's nicht mehr weiter. Und ganz offensichtlich hat die Liebe von Petrus nicht ausgereicht, bezogen auf seine Selbstliebe. Natürlich hat er sehr viel für Jesus getan und wäre auch eine Menge bereit gewesen, weiter für ihn zu tun, aber dass es absolut jetzt an seine Existenz geht, so weit hat es nicht gereicht. Er war nur von sich überzeugt und hat nicht gewusst, dass diese Liebe nicht stark genug war dafür. Ja, da bleibt natürlich die Frage, wie lässt sich sowas ändern? Kann man das überhaupt ändern? Nein, wenn ich jetzt Folgendes mache, wenn ich sage, ja, ich möchte aber jemand sein, der liebt, angemessen, tief und groß liebt, ist das genau die gleiche Motivation wie vorher, nämlich ich möchte mich in Erscheinung setzen als ein Liebender, der bereit ist, tatsächlich sich zu opfern für andere. Auch das hat mit Liebe nichts zu tun. Es ist eine Variante der Selbstliebe. Denn bei der Liebe, so hat das Jesus sehr schön ausgedrückt, weiß die eine Hand nicht, was die andere tut. Das heißt also, das, was wir dann tun, das tun wir absolut nicht um irgendeiner Ehre willen oder um irgendeines Vorteils willen, den wir dadurch berechnen, sondern das ist eine wirkliche Selbstlosigkeit. Nicht eine Selbstlosigkeit, die selbstlos erscheint, sondern eine Selbstlosigkeit, die es ist. Und die können wir nicht anstreben. Denn wenn wir sie anstreben, das ist so ähnlich, wie wenn wir Demut anstreben würden. Ich möchte so richtig in gutem Sinne demütig sein. Wer demütig sein will, kann das grundsätzlich nur aus dem Willen des Hochmuts heraus tun. Es beißt sich in sich selbst. Es geht gar nicht. Insofern kann ich auch nicht ein guter Mensch werden. Wenn ich ein guter Mensch werden will, dann will ich ein guter Mensch im Sinne der Erscheinlichkeit werden. Und das wollte Petrus natürlich auch. Nein. Es gibt nur einen einzigen Weg und der heißt Liebe. Lieben heißt, auf alles andere zu verzichten. Um der Liebe willen, auch auf die Ehre zu verzichten. Auch sogar, wenn es sein muss, auf das Bild der Anständigkeit zu verzichten. Das ist nicht das Wichtigste, wie man mich dann ansieht und wie man mich beurteilt, sondern dasjenige tun, was aus dieser Liebe heraus einen drängt, wo das ganze Herz einem übergeht, wo man gar nicht anders kann, als erfüllt davon zu sein, das jetzt zu tun. Und wenn diese Liebe so vollständig gewesen wäre bei Petrus, dann hätte er zu ihm gestanden und das wäre egal gewesen, was ihm widerfährt. Er wusste aber, dass das nicht ausreichend war. Er hat das gespürt und er hat das mit großer Betroffenheit verspürt. Aber Jesus wusste das auch. Und er hat ihm die Möglichkeit gegeben, aus diesem tiefen Verständnis heraus eine neue, ganz gewaltige Liebe in sich zur Entzündung zu bringen. Petrus war so unendlich dankbar, dass er nicht verurteilt wurde, und zwar von Jesus verurteilt wurde. Er hat dessen Liebe und dessen Vergebung und dessen Verzeihung als Zeichen einer unendlichen Liebe angenommen und hat aufgrund dessen seine Liebe völlig neu entwickelt. Viel, viel tiefer als zuvor. Und das war die Grundlage dafür, dass er von dort aus tatsächlich jetzt völlig ungehemmt und egal was ihm passiert, von dem erzählen konnte, der wirklich pure Liebe war und ist.